Deutschlandfunk Kultur.
In den nächsten Stunden hören Sie den sechsten und letzten Teil unserer Sendereihe Begegnungen mit musikalischen Zeitzeugen. Unsere Sendereihe endet, wie sie angefangen hat.
Lakonisch, elegant. Der Kulturpodcast.
Gehst du heute zu dem Konzert?
Ja.
Und wie alt bist du?
6.
Ist es dein erstes Konzert, auf das du gehst, oder bist du ganz oft auf Konzerten?
Das erste Konzert.
Und bist du schon gespannt?
Ja.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Lakonisch Elegant mit mir, Katrin Rönecke.
Und mit Julius Stucke. Hallo. Ja, willkommen in der Konzertpause quasi, denn auch bei Lakonisch Elegant gilt, versprochen ist versprochen und wird auch hier nicht gebrochen. Und wir hatten ja irgendwann mal gesagt, ja, wir werden auch Hochkultur machen und deshalb machen wir heute mal Hochkultur.
Es gibt auch ein paar Anlässe dazu, die wir hervorgepickt haben, nämlich eine neue Reihe bei den Krautreportern, die sich mit Klassik beschäftigt, und auch eine neue Staffel Klassik drastisch. Und das Problem, das wir heute mal so ein bisschen aufwerfen wollen, ist die Frage, ob die Klassik aus dem Elfenbeinturm eigentlich herausgeholt werden muss, ob sie da drin ist, das werden wir versuchen heute zu klären.
Genau, denn es gibt ja durchaus noch Menschen, die haben irgendwie sowas wie Berührungsängste mit Klassik, wissen nicht so richtig, darf ich das, will ich das, kann ich das? Ja, der Frage gehen wir heute auf jeden Fall nach.
Und wir sind aber nicht nur ganz in der trockenen Theorie verhaftet, sondern ich bin einfach auch mal rausgegangen und habe mir so ein Konzert angeschaut. Und am Ende sprechen wir noch kurz mit Igor Levit, der ist Pianist und berichtet so ein bisschen, was er für Vorstellungen davon hat, wie die Klassik ja sich öffnen könnte. Ja, Gabriel Joran, der ist Autor bei den Krautreportern und ansonsten eigentlich eher Kommunikationswissenschaftler und Unternehmensberater. Und der hat eine Reihe gestartet mit dem Titel Schleichwege zur klassischen Musik. Und er ist jetzt bei uns. Hallo Gabriel.
Hallo Katrin.
Du bist ein Sohn zweier Profimusiker, der Klassik selbst lange doof fand. Warum fandst du denn Klassik lange doof und was hat sich inzwischen geändert?
Meine Eltern waren beide im Radiosinfonieorchester Frankfurt, im Hessischen Rundfunk. Und bin halt damit groß geworden, dass Musik Arbeit ist. Und dass das etwas ist, was dafür sorgt, dass meine Eltern abends nach Hause kommen und völlig fertig sind. Vielleicht hat das dazu beigetragen, dass mein Interesse an klassischer Musik jetzt nicht größer war, als das bei Kindern ohne diese Vorbefassung.
Und was hat sich geändert? Was hat dich die Klassik jetzt quasi wieder oder neu oder ganz anders ja dann sogar entdecken lassen?
Ja, also tatsächlich, was sich geändert hat, war der technische Fortschritt. Mein Weg in die klassische Musik ging über Napster. Das war diese erste nicht so ganz legale MP3-Tauschplattform, so Mitte der 90er. Und ich habe da mehr oder weniger durch Zufall Musik entdeckt, die man eigentlich so der klassischen Musik zuordnen würde. Also mal im weitesten Sinne sagen wir symphonische Musik, die ich da entdeckt habe von Komponisten und auch Komponistinnen, von denen ich halt noch nie was gehört hatte. Und ich fand das alles sehr interessant und habe das auch ein bisschen als Gelegenheit gesehen, mich da irgendwie von meinen Eltern zu emanzipieren, weil die natürlich sehr auf den klassischen Kanon fokussiert waren. Also ich habe halt irgendwann gemerkt, wenn ich mit Stücken um die Ecke kam von Komponisten, die sie zwar vom Hörensagen kannten, ja, aber eigentlich vielleicht nie selber gespielt haben, dann war der Zugang meiner Eltern immer der, dass die gesagt haben, naja, das ist halt ein Epigone, ja, das ist ein Copycat, ja, der hat halt da und da abgeschrieben, der hat bei sich da und da gefrühstückt und so. Und das war halt, diesen Zugang fand ich halt irgendwie ein bisschen problematisch, weil es ja irgendwie nicht sein kann, dass es irgendwie nur 5 oder 10 große Namen gibt und alles andere ist irgendwie irrelevant. Heute ist es so, dass du mit Musikstreaming-Diensten kannst du in diese Welt reinfinden und kannst Musik hören, wo das früher sehr viel schwieriger war. Also ich bin jetzt 40 und ich habe das noch mitbekommen, dass man in spezielle Geschäfte gehen musste. Also ich komme aus Frankfurt am Main und da gab es ein Phonohaus. Ja? Der Name war schon irgendwie furchteinflößend. Ne, da stehen dann Berge von Schallplatten drin und dann muss man mit irgendjemandem reden und dann, ne, vielleicht pickt man das Falsche raus und fühlt sich dann irgendwie irgendwie nicht dazugehörig. Und das gibt es ja alles auf Spotify und auf den ganzen Streaming-Diensten. Ja, du kannst da jetzt reingucken und musst keine Angst haben.
Trotz dieser gesunkenen Angst, trotz dieser quasi hürdenfreien Möglichkeiten, das jetzt zu genießen, würdest du sagen, die Klassikwelt steckt schon noch in irgendeiner Form im Elfenbeinturm fest?
Also es wird besser. Es wird definitiv besser. Es gibt heute mehr Veranstaltungen, die sich an ein Publikum wenden, das noch nicht viel mit Klassik zu tun hat, als, glaube ich, jemals zuvor. Man darf auch nicht vergessen, also das ist ja nicht normal. Also die Tatsache, dass das eine Musik ist, die so andächtig und still und in einem festlichen Kontext und bei voller Konzentration 2 Stunden lang gehört wird, das ist ja auch erst seit dem 19. Jahrhundert so. Also als ein Großteil dieser Musik geschrieben wurde, gab es die Idee des Konzertsaals ja noch nicht mal. Also ein spezielles Gebäude nur dafür, um Musik zu hören. Ja, das war die längste Zeit komplett anders. Und es wurde gegessen und mit Kissen geworfen und geredet und Sex gehabt und alles gleichzeitig mit Musik. Und das, also wir lösen uns erst jetzt ganz langsam von diesem bildungsbürgerlichen 19. Jahrhundert-Ideal, das wir heute mit klassischer Musik verbinden. Völlig ohne Not. Ja? Niemand zwingt uns, das so zu machen.
Aber würdest du sagen, dass dein erster Zugang schon trotz allem, auch wenn es erstmal Abwehrreaktionen so ein bisschen deinerseits gab, deine Eltern waren?
Also der große Vorteil, den ich da mitbekommen habe, ist, dass ich überhaupt keine Berührungsängste mit dieser Welt habe. Ich habe keine Angst, in einen Konzertsaal zu gehen. Ich habe keine Hemmungen oder sowas. Und das habe ich in Vorbereitung für diese Artikelserie für Krautreporter, habe ich das gemerkt, dass das aber nicht normal ist. Die meisten Leute, mit denen ich gesprochen habe, haben irgendwelche Vorbehalte und haben Angst. Und da kommen ganz viele Dinge mit rein. Also nicht nur so Sachen wie, ich habe nicht das Richtige anzuziehen. Es gibt, wenn du hier in Berlin in die Philharmonie gehst, keine Kleiderordnung. Das wissen die meisten Leute aber nicht. Aber bis hin zu so Sachen wie, ja, ich finde, ich höre gerne Filmmusik, aber ich schäme mich dafür. Also da gibt es Hemmungen auf allen Ebenen. Dann die Vorstellung, dass klassische Konzerte sehr viel teurer sind als andere Betätigungen. Das stimmt auch nicht so richtig. Ja? Die meisten großen Popkonzerte sind viel teurer als die meisten Klassikkonzerte. Und das Hauptproblem ist meiner Meinung nach nicht all diese Hürden, sondern ein grundsätzliches Missverständnis darüber, was Musik ist. Und dass Musik so eine universelle Sprache ist, die international jeder versteht und so. Das glaube ich nämlich nicht. Und ich glaube, dass es eher eine Sprache ist, die man lernen muss. Und wenn man diese Sprache nicht lernt, dann wird es halt schnell sehr langweilig. Wenn ich dir ein Buch in einer Sprache vorlese, die du nicht beherrschst, dann würde ja auch keiner auf die Idee kommen zu sagen, ja, hör dem erstmal eine Stunde zu und dann wird dir das Altaramäische plötzlich ganz leicht fallen. Ja? So funktioniert es halt nicht. Und deswegen war mein Versuch in dieser Artikelserie, erstmal diese Hürden versuchen ein bisschen runterzukriegen und dann den Leuten zu helfen beim Zuhören.
Das heißt, es ist auch ein sehr großer pädagogischer Auftrag, den du da hast.
Ja, weswegen ich am Anfang mich auch ein bisschen gesträubt habe und gesagt, Leute, ich bin kein Musikpädagoge. Ja, ich habe das nicht gelernt, die Musikvermittlung. Deswegen habe ich gesagt, okay, ich kann das wirklich nur machen, wenn ich erstmal mit Leuten geredet habe, die das professionell machen. Also wirklich einfach ein bisschen recherchiert. Und tatsächlich gibt es das. Also es gibt Leute wie Arno Lücker zum Beispiel, der ist professioneller Musikvermittler, das ist sein Job. Der führt Leute an klassische Musik ran, indem der zum Beispiel so eine Veranstaltungsreihe moderiert hat, die 2x hören heißt, wo ein Ensemble das gleiche Stück 2x spielt und dazwischen wird drüber geredet. Und man kann dann wirklich sehen, wie beim 2. Mal hören das Publikum viel aufmerksamer dabei ist, weil es Hilfen bekommen hat, wie das zu hören ist, ja, und was da passiert. Es ist halt schon was anderes als das Ziel von populärerer Musik, ja, wo ein 3-minütiger Song halt komplett darauf hingeschrieben wird, dass er dir beim ersten Mal hören eigentlich schon gefällt.
Gabriel Joran war das. Schleichwege zur klassischen Musik heißt seine Reihe bei den Krautreportern. Vielen Dank.
Achso, ich hätte jetzt noch gar nicht klatschen dürfen.
Ja, typischer Anfängerfehler, was?
Dann habe ich das Konzert vergeigt jetzt. Wie bist du denn Klassik sozialisiert?
Tatsächlich durch die Schule in allererster Linie. Ich bin ja so ein klassisches Arbeiterkind. Das heißt, von meiner Familie habe ich im Gegensatz zu Gabriel jetzt nicht so viel mitbekommen. Aber von meiner Schule, da gab es zum Beispiel ein Schulorchester. Und das war ein richtig tolles Orchester. Das ist durch die Welt gereist und hat halt bei allen möglichen Anlässen, also Weihnachten, Schuljahresende und so, gespielt. Und da habe ich immer angefangen zu heulen. Also es hat mich so mitgerissen und gepackt, da habe ich einfach meine große Liebe für Orchestermusik entdeckt.
Und waren die Lehrer und Lehrerinnen, die da Klassik oder überhaupt Musik unterrichtet haben, auch hilfreich oder eher hinderlich?
Ja, dadurch, dass der Dirigent des Orchesters gleichzeitig auch der Leiter des Schulchores und auch mein Musiklehrer war und eine wahnsinnige Leidenschaft einfach für das Ganze hatte, hat er viele von uns, jetzt nicht alle, aber viele von uns tatsächlich mitreißen können. Ja. Wie war das bei dir?
Ja, da würde ich nämlich direkt sagen, das war leider ein Problem. Also da waren natürlich auch ganz viele Engagierte. Es war auch die Schule, klar, das war die Zeit. Es wurde auch zu Hause, meine Mutter hat zwar Opern gehört, aber ansonsten war es nicht so häufig so, dass Klassik lief. Und in der Schule wollte ich sehr gerne, also ich habe sogar einen Musikleistungskurs belegt. Ja, das heißt, ich habe mich da direkt reinbegeben. Aber ich habe immer dieses Gefühl mitbekommen, du bist dem nicht so richtig gewachsen. Du kannst es halt nicht so richtig. Du wirst hier nicht eindringen. Und ja, das hat vielleicht auch einen kleinen Teil dazu beigetragen, warum ich dann aus der großen Welt der Musik andere Sachen mehr gehört habe. Ich mag bis heute Klassik. Es gibt Sachen, die ich sehr gerne mag. Aber ja, dann wählt man halt aus und dann wählt man vielleicht andere aus, weil man sich dann doch ein klein bisschen ausgeschlossen fühlte.
Ja, was mich gewundert hat, war, dass Gabriel gesagt hat, dass es irgendwie einfacher geworden sei, einen Zugang zu finden, indem man das jetzt auf Spotify oder auf irgendwelchen Streamingdiensten hört. Das geht mir nämlich gar nicht so. Also ich finde, Klassik funktioniert bei mir irgendwie überhaupt nicht, außer vielleicht im Film, wenn ich nicht das Orchester dazu sehe, wenn ich nicht wirklich so in diesem Raum mit den vielen Instrumenten bin. Also das ist ein großer Teil dessen, was mich so aufwühlt und dann vielleicht auch zu Tränen rührt, kommt einfach daher, dass da so viele Menschen sitzen, die zusammen Musik machen. Und ich bin dabei. Ich bin mittendrin.
Ja, wenn wir über Klassik reden, dann müssen wir natürlich in so einem Haus wie Deutschlandfunk Kultur auch mal nach links und rechts schauen. Und da haben wir etwas entdeckt, was wir eigentlich unbedingt erzählen müssen, wenn ihr es nicht sowieso kennt. Und zwar ist das Klassik drastisch. Ja? Das ist eine Serie hier im Haus mit David Striso und Axel Ranisch, läuft immer in der Echtzeit. Und da sind eben zwei, die ja so richtig emotional klassische Musik mitbringen.
Klassik drastisch.
Lippenbekenntnisse zweier Nerds. Alexander Borodin. Weißt du, der Mann war nach der Arbeit Komponist. Also es gibt von Borodin 15 Werke, 2,5 Sinfonien. Das muss unbedingt gesagt sein, weil das Anfangsthema der zweiten Sinfonie ist unser Klassik-Drastisch-Thema übrigens.
Ah, okay.
Da, ja. Das ist Borodins zweite Sinfonie in H-Moll, die Heldensinfonie, genau. Ja. Dann gibt es noch eine angebrochene dritte. Weißt du, so eine Sinfonie hat dann auch mal 8 Jahre gedauert, wenn du halt nur nach der Uni dazu kommst, um zu komponieren.
Und vielleicht eine große Familie hast.
Das hat er auch gehabt, genau. Glückliche Ehe, Kinder, ja. Also Jubel, Trubel, Heiterkeit. Eine große Oper, Fürst Igor, an der hat er sein ganzes Leben lang gearbeitet,
ja.
Und 2 unendlich schöne Streichquartette. Und dieses zweite Streichquartett, weißt du, das ist so, da geht mir das Herz auf, das hat er seiner Frau gewidmet. Und wir sprechen immer so viel von Dramatik. Dieses zweite Streichquartett ist einfach eins der Liebe, aber eins der glücklichen Liebe.
Tja, die schaffen es schon, einem Lust auf die Musik zu machen.
Absolut. Oder allein auch nur zuzuhören, dieser Spaß, den die beiden an dieser Musik haben, das überträgt sich auf mich auch sofort. Ja.
So ein kleines bisschen geht es ihnen natürlich auch genau darum, das haben sie in einem Interview vor der Serie mal gesagt, dass es natürlich auch so ein bisschen immer was, vielleicht nicht pädagogisch, aber missionarisches hat.
Wenn man so eine Leidenschaft hat, will man die teilen. Ich finde es ganz schlimm, wenn die Leute nicht wissen, wie toll die Dinge sind, die Beethoven und Mussorgsky und Saint-Saëns und Bach und Haydn komponiert haben. Und deswegen will ich zumindest, also 5 Minuten schafft man ja. Das ist ja jetzt keine große Zeit. Also ich finde, das ist genau die richtige Länge, um irgendwie, also mein Ziel wäre, wir reden leidenschaftlich über die Stücke, die wir lieben. Und nach 5 Minuten will jeder irgendwie zu YouTube oder Spotify oder sonst wo gehen und sich die Musik anhören und runterladen. So.
Genau, das ist der Anspruch.
Ja.
Ein klein bisschen ist das allerdings, erzählen die beiden auch gefährlich, so eine Leidenschaft. Das heißt, man muss auch da sagen, bitte mit Maß genießen.
Steh halt jeden Tag vor der Stereoanlage und dirigiere. Oder im Auto, das ist sehr, sehr zum Leidwesen meiner Mitfahrer. Wenn ich Radio höre oder CD,
so.
dann wird halt wildes dirigiert.
Nimm die Hände an den,
genau,
an den Lenker. Und manchmal denke ich, wenn hinter mir alle schlafen, keiner sieht's, genau, besonders bei Nachtfahrten. Und dann kann man mitdirigieren.
Meine Mama ganz oft, wenn ich mit ihr telefoniere über Freisprecheranlage, hast du wieder dirigiert im Auto? Du sollst das lassen.
Wir dürfen leider die Kennzeichen von David Striese und Axel Ranisch nicht verraten. Das wäre aus Sicherheitsgründen jetzt vielleicht sonst, wenn sie mit dem Auto wieder unterwegs dirigierend sind, vielleicht ganz gut für alle anderen.
Ja. Ja, das Dirigieren scheint auch so ein bisschen die Luftgitarre der Klassik zu sein, oder?
Ja.
Ja, jetzt hatten wir irgendwie schon ganz schön viel Theorie.
Mhm.
Also irgendwie so, Leute erzählen was über Klassik. Aber für mich, habe ich ja vorhin schon gesagt, funktioniert Klassik eigentlich nur, wenn ich drin sitze im Konzerthaus. Und deswegen bin ich gestern mal rausgegangen, bin zum Konzerthaus hier in Berlin gegangen und habe mich in ein Konzert der Reihe Espresso-Konzerte gesetzt. Die gibt es fast jede Woche, also ich glaube 40 im Jahr insgesamt. Und die finden immer mittwochs um 14 Uhr am Nachmittag statt.
Mhm.
Dazu wird dann ein Espresso gereicht, deswegen heißt das auch Espresso-Konzerte.
Am Nachmittag sind da dann aber wirklich auch Leute, die für ein Espresso mal kurz ihr Tagwerk unterbrechen und dahin gehen. Ist das wirklich dann das, was du da getroffen hast an Leuten?
Ja, das war auf jeden Fall die Theorie und die Idee, dass sozusagen die Leute in der Mittagspause, die in der Umgebung drumherum arbeiten, dann kurz mal dahin gehen, 45 Minuten Konzert und dann wieder zurück zur Arbeit. In der Praxis, muss ich ganz ehrlich sagen, waren jetzt doch viel mehr ältere Leute, bei denen ich sagen würde, die arbeiten nicht mehr, die sind vielleicht schon eher in Rente vor Ort. Aber ich habe auch mal ein paar Leute getroffen aus dem Publikum, die, ja, also ein bisschen diverser vielleicht sind.
Wir sind mit unseren Kollegen heute gekommen, um einen Teil unserer Weihnachtsfeier hier zu beginnen. Wir arbeiten eigentlich in Zehlendorf und deswegen können wir nicht jeden Mittag hier rauskommen. Aber ich denke, das ist eine schöne Einrichtung, die ich sonst auch öfter wahrnehmen würde.
Also wenn Sie nicht in Zehlendorf arbeiten würden, dann würden Sie öfter kommen. Und dann gibt es aber natürlich, wie ich schon sagte, auch ältere Leute, die so dieses Klassik-Stammpublikum, wie man sich's vorstellt, repräsentieren. Da war eine ältere Dame.
Wir sind Wiederholungstäter. Ich liebe dieses Haus. Ich halte es für das schönste Haus Berlins. Und wir sind hier sehr häufig im Konzert. Immer wieder gerne.
Und auch häufiger beim Espresso-Konzert oder ist das Ihr erstes Espresso?
Espresso sind wir auch häufig. Das ist so angenehm. Das findet nachmittags statt und man kommt noch im Hellen nach Hause.
Gespielt wurde von Camille Saint-Saëns die 3. Sinfonie in C-Moll, die sogenannte Orgelsinfonie, wobei gesagt wurde, im Französischen trifft es das viel mehr, da heißt es nämlich Sinfonie mit Orgel. Also die Orgel ist jetzt nicht die ganze Zeit so pompös dabei, sondern sie ist immer mal wieder dabei. Manchmal merkt man gar nicht, dass die Orgel gerade spielt.
Wunderbar. Was man jetzt beschreiben muss, ist, dass auch Katrin angefangen hat, die Luftgitarre der Klassik zu spielen und gerade einfach mitdirigiert hat. Hattest du denn den Eindruck, weil wir ja auch immer bei diesem vorhin schon bei dieser Frage der Hürde waren, ob man diese Überwindung hat, hattest du denn das Gefühl, als du da gesessen hast, ich bin dem gewachsen, ich weiß genug, um das zu genießen, ich bin da voll drin, oder hattest du irgendeine Form von Distanz?
Mir hat ehrlich gesagt mein Basiswissen über klassische Musik, das ich tatsächlich in der Schule erworben habe. Also wie funktioniert eine Sinfonie? Wie ist sie so aufgebaut? Das ist eigentlich eine Geschichte, die da erzählt wird. Das hat mir schon gereicht, um dieses Konzert wirklich genießen zu können. Also wirklich genießen. So die leiseren Passagen, dann wird es wieder da-dum, da-dum, da-dum. Das war ja gerade ein bisschen eine sehr dynamische Passage. das reicht. Also man braucht tatsächlich vielleicht so ein ganz, ganz bisschen Wissen, aber so riesig ist die Hürde nicht. Ja, und dann konnte ich aber nach dem Konzert auch nochmal mit Sebastian Nordmann sprechen. Das ist der Intendant des Konzerthauses. Und dem ist nämlich die Öffnung des Hauses auch wirklich ein besonderes persönliches Anliegen.
Na, wir hatten grundsätzlich die Idee, als ich hier 2008/2009 hergekommen bin, also fast 10 Jahre schon, das Haus mehr zu öffnen. Es war ja klar, hier gab es große Abo-Konzerte am Abend, vor allem Richtung Wochenende. Und die Idee einfach, diese neue, es heißt ja mal 24/7 sozusagen, aber wirklich das Haus morgens eigentlich schon zu öffnen, Menschen hereinzuführen, an Proben teilnehmen zu lassen, Mittagskonzerte zu geben, Matineen, das war eigentlich so die Idee.
Natürlich, und das sagt auch Nordmann, gibt es bei vielen Leuten einfach Hemmungen, dahin zu kommen.
Ich habe es bei meinen eigenen Kindern auch erlebt, als ich das erste Mal mit den Kindern hier die Treppen hochgegangen bin in den großen Saal. Das ist einfach ein unglaublich magischer Moment. Die Türen gehen auf, man guckt in diesen großen Saal. Es bleibt einem einfach der Atem weg. Mir geht das immer noch so. Und ich glaube, dass die Menschen vielleicht am Anfang ein bisschen zu viel Respekt haben. Wie benimmt man sich in so einem tollen Saal, in so einem Schloss? Kinder fragen mich immer, ob ich in dem Schloss hier auch wohne. Und also das ist schon so ein bisschen Abstand. Die Hemmschwelle ist groß. Die Treppen, die da hochführen in diesen riesen Tempel, sind vielleicht auch erstmal schwierige Schritte. Dann ist es natürlich die Aufgabe auch der Programmführung, zu sagen, jetzt geht man in das richtige Format. Vielleicht nicht als allererstes in ein Abo-Konzert, wo man wirklich 45 Minuten eine Hälfte ruhig sitzen muss, sondern ein moderiertes Konzert, in eine Probe hinein, wo der Dirigent etwas erklärt. Also es gibt dann verschiedene Schritte, die wir versuchen, wenn Menschen das erste Mal hineinkommen, dann auch nicht diesen Schritt zu haben, dass die auf einmal sagen, oh Gott, ich musste 45 Minuten zeitgenössische Musik zuhören, ich habe nichts verstanden und ich durfte mir mal klatschen. Also man muss sich schon auch ein wenig leiten und ich glaube, das gelingt jetzt ganz gut.
Also die Veranstalter machen und versuchen schon extrem viel.
Genau, also eigentlich dieses ganze Programm atmet so ein bisschen davon, dass man versucht, das zu vermitteln. Ne? Wie Gabriel ja auch am Anfang erzählt hat, dass sehr, sehr viel mittlerweile passiert in vielen Häusern und ich glaube, das Konzerthaus ist eines davon. Und dann hat der Nordmann noch was total Schönes gesagt, nämlich warum sollte man sich das eigentlich überhaupt antun?
Im Konzert hört man wirklich zu, lenkt sich nicht ab und es entsteht dieser emotionale Moment der Trauer, des Glücks, der sakralen Momente oder eben auch der einfachen Gänsehaut, weil eine Melodie schön ist. Und das in diesem digitalen Zeitalter, wo doch alles wahnsinnig schnell geht und Multitasking, sich wirklich auf Schönheit, auf Ästhetik wieder zu konzentrieren, das ist eigentlich auch unser Zweck, ja.
Ja, jetzt gibt es klassische Musik natürlich nicht nur im Elfenbeinturm, im Konzertsaal ja, oder bei Lakonisch Elegant, sondern auch im öffentlich-rechtlichen Elfenbeinradio quasi. Also ganz im Ernst, das Studio, in dem wir jetzt sitzen, das ist auf so einem Flur, da sieht man es überall, das Radio eben auch Klassik atmet. Ja, da hängen Fotos von Instrumenten, von Orchesteraufnahmen, da hängen Fotos von Partituren. Das heißt, man sieht, da ist eine ganz enge Verbindung da. Und auch wenn jetzt mittlerweile vielleicht Popmusik im Radio eine immer größere Rolle spielt, gibt es hier natürlich ganz viele Menschen, die Klassik machen, die für Klassik leben und für Klassik arbeiten. Und zwei davon habe ich getroffen, das sind Ruth Jarre und Olaf Wilhelm.
Unser Motto, genau.
Genau, wir boxen uns raus aus dem Elfenbeinturm. Super, dann läuft es. Ich habe mein Telefon, glaube ich, auch ausgemacht.
Ja, ich habe meins gar nicht dabei.
Aber es wäre jetzt auch nicht so schlimm. Ich habe natürlich allerdings in digitaler Form, weil ich Musik mittlerweile so höre, ich habe mal meinen Klassikfavoriten mitgebracht. Schubert, die Winterreise. Was sagen da die Klassikprofis dazu? Was interpretiert ihr da in den Konsumenten hinein?
Also der sitzt absolut im Elfenbeinturm, würde ich sagen, weil nämlich Liederabende eigentlich überhaupt gar nicht mehr wirklich gut gehen für eine große Masse.
Ist das unter euch so ein Diskussionspunkt, wo ihr sagt, wie reden wir eigentlich über Klassik, wie vermitteln wir die, wo müssen wir vorsichtig sein, dass wir keinen ausschließen? Ist das so ein ständiges Diskussionsthema?
Ein ständiges Diskussionsthema vielleicht nicht, aber das ist schon eine Frage, die wir uns immer wieder stellen. Es gibt ein sehr schönes Wort, das vor einigen Jahren mal in diese Debatte eingebracht worden ist, der Begriff der Leichtigkeitslüge. Dieser Lüge darf
darf man sich eben auch nicht unterwerfen. Das heißt, man darf nicht so tun, als wäre das alles so umsonst zu haben sozusagen. Das ist schon eine Sache, die man gut vermitteln muss, gut vermitteln kann, aber die auf keinen Fall etwas ist, das man sofort bekommen kann, die sich einem sofort erschließt. Die Musik ist komplex und wenn wir glauben, die Musik verstanden zu haben, heißt das noch lange nicht, dass wir sie wirklich verstanden haben. Also ich glaube, das ist wirklich ein lebenslanger Lernprozess und da hilft dann auch Wissen schon. Also der Genuss vertieft sich, verstärkt sich, je mehr man weiß, das auf jeden Fall. Aber man muss natürlich auch Lust haben, etwas zu wissen.
Aber es ist schon auch so, dass man, viele Leute haben ja das Gefühl, sie müssen jetzt ganz viel wissen, wenn sie in so ein klassisches Konzert gehen. Und das, würde ich sagen, trifft eben nicht zu. Das muss man nicht. Man kann das, wenn man das möchte. Aber man darf ins Konzert gehen und sich Schubert-Quartette anhören, wenn man nichts über die weiß. Man darf auch hinterher rausgehen und sagen, das hat mir jetzt nicht gefallen. Oder das war jetzt nicht die Musik, die ich irgendwie bis an mein Lebensende hören möchte. Oder ich fand es ganz großartig, kann aber gar nicht so genau sagen, warum. Das ist alles erlaubt.
Können wir noch mehr tun, damit Klassik eben doch noch mehr Leute erreicht und es weniger Hemmschwelle gibt?
Wir können auf jeden Fall den Musikunterricht nicht weiter kürzen in den Schulen, denn das findet ja immer mehr statt. Es wird sogar darüber nachgedacht, in Sachsen den Musikunterricht aus den Schulen auszulagern und outzusourcen, dass man halt irgendwie sagt, ja wow, dann kommen ganz tolle Lehrer von außen, aber das klappt einfach auch nicht. Dann muss natürlich irgendwie auch dafür gesorgt werden, dass im Radio alles an Musik stattfindet.
Ruth Jara und Olaf Wilhelmer, was ich schon einen interessanten Punkt finde, ist, diese Leichtigkeitslüge, von der Olaf da gesprochen hat. Das heißt, es ist eben, ja, ich finde, da steckt was Gutes drin. Es ist eben nicht so leicht und man darf sich auch nicht belügen und sagen, dass man das alles eben so haben kann wie jeden Popsong.
Das stimmt. Einerseits finde ich das eine schöne Ehrlichkeit und andererseits bin ich hin und her gerissen, ob das nicht dann doch schon wieder abschreckend ist für manche, dass sie denken, oh, da muss ich mich jetzt irgendwie besonders drauf einlassen und ich weiß nicht so genau, wie man da den Spagat schafft.
Derjenige, der, mit dem ich die interessantesten und wirklichen Klassikgespräche habe, das ist mein Zahnarzt. Den sehe ich eigentlich nur einmal im Jahr. Aber bevor wir loslegen, fragt er mich immer, was gibt's denn jetzt Interessantes? Und dann tauschen wir uns über verschiedene Dinge aus. Das ist ein wirklicher Nerd.
Der spielt das aber nicht zur Behandlung dann auch ein.
Da gibt's keine Musik, glaube ich.
Schade eigentlich. Das wäre vielleicht auch die Frage, was nimmt man zum Bügeln, was nimmt man für einen Zahnarzt? Welches klassische Stück ist das
zum
Richtige
Sedieren,
für einen Zahnarzt?
Also für den Zahnarzt würde ich darum bitten, überhaupt keine Musik zu hören. Das ist übrigens auch etwas, also aus meiner Liebe und zu dieser Musik, aus meinem Respekt vor dieser Musik. Ich mag es eigentlich nicht, wenn sie als reine Hintergrundmusik dargeboten wird. Also Beispiel Fahrstuhlmusik. Und das empfinde ich eher als Vergewaltigung der Musik.
Keine Fahrstuhlmusik.
Ja, das, da ist auch was dran.
Da ist auch was dran.
Du hast ja auch gesagt, du kannst es eigentlich nur im Konzert richtig genießen.
Ja, und das ist vielleicht auch schon einer der Gründe, warum es so den Ruch hat, im Elfenbeinturm zu sein. Einer der anderen Gründe könnte sein, dass diejenigen, die diese klassische Musik machen, häufig mit einem ellenlangen Rattenschwanz an Bildung daherkommen. Einer davon ist zum Beispiel Igor Levit. Igor Levit ist Preisträger des Gilmore Artist Award 2018. Er ist auch Instrumentalist des Jahres 2018, der Royal Philharmonic Society.
Klingt gut.
Also er ist auf jeden Fall einer der ganz Großen. Er spielt in New York, in London, in Köln und Wien. Und auf seinem Klavier spielt er eben Beethoven, Bach und Schewski. Also so diese ganzen Klassiker eben. Und er ist einer, der deswegen natürlich mitten in der Klassikwelt drinsteckt. Wenn man auf seiner Webseite vorbeischaut, da steht, er ist Citizen, also Bürger, European, also Europäer. Und erst an dritter Stelle steht Pianist.
Ja, er ist mir auch aufgefallen, schon bevor er mir als Pianist aufgefallen ist, einfach in der Timeline der sozialen Medien von Freunden, wo er eben ja mit seiner politischen Haltung einfach mal auftaucht.
Genau, dafür ist er auch ziemlich bekannt. Und das merkt man dann auch, dass diese politische Haltung in seiner Arbeit präsent ist. Er wünscht sich tatsächlich auch, dass sich diese Klassikwelt weiter öffnet.
Wir könnten, glaube ich, sehr, sehr viel mehr noch programmatisch öffnen, als wir es jetzt tun. Ohne ständig mit der Angst zu leben, ja, dann könnte ja Publikum wegbrechen. Es ist für alles Platz. Und wenn wir jetzt sozusagen darüber reden, dass vielen, spätestens seit 2015, klar ist, ja, es kommen sehr, sehr viele Menschen mit sehr, sehr vielen neuen Geschichten in unser Land. Und sie werden Mitbürger dann haben diese Menschen auch ihre eigene Kultur, ihre eigenen Erzählungen. Und auch wir müssen ihnen dafür Bühne geben.
Womit wir mal eben klassische Musik und Migration auch noch auf einen Tisch zusammengebracht hätten.
Ja, man hört es, der Ton ist ziemlich schlecht, weil Igor Levit ein wahnsinnig viel beschäftigter Mann ist und ich ihn nur auf dem Handy erreichen konnte. Aber er ist eine wahnsinnig spannende Person, der einen sehr kritischen Blick hat. Und er sieht eben auch einen Teil dieser Klassikwelt recht kritisch. Auch wenn er betont hat, das muss ich auch sagen, dass es eben die Klassikwelt nicht gibt. Es gibt auch nicht das Konzerthaus, es gibt nicht den Intendanten, sondern da gibt es manche, die sind schon sehr modern, ne, wie wir gehört haben, hier im Konzerthaus, die sich öffnen, die da ganz viel machen. Und es gibt aber auch welche, die sind nicht so modern, sondern die haben eher so eine Angst vor der Öffnung. Er drückt das relativ drastisch aus. Er sagt, die wollen im Grunde mit Atomwaffen den eigenen Vorgarten verteidigen.
Und wenn wir die ganze Zeit so tun, als wäre die Welt noch immer sozusagen 1950 oder 1960, das wird dann schwierig. Es gibt schon noch einige, die glauben, ich verzeihe mir die sehr martialische Sprache jetzt, die glauben, mit Atomwaffen ihren Vorgarten schützen zu müssen. Das ist halt sehr, sehr, sehr schade. Also da kommen so Begriffe wie, wir müssen unsere Inhalte verteidigen. Und das impliziert sozusagen, es gibt das Unsere und es gibt das Nicht-Eure. Und damit habe ich ein Problem.
Tja, muss Klassik aus dem Elfenbeinturm raus? Mit der Frage sind wir heute losgelaufen.
Und wir haben Leute getroffen, die uns ein bisschen was darüber erzählt haben, ob sie da nicht vielleicht sogar schon mit einem Fuß draußen ist. Mhm. Also es gibt ja Ansätze, wie sowohl Gabriel erzählt hat, als auch eben im Konzerthaus, wo nachmittags ein Konzert auf einmal stattfindet, wo der Dirigent Konzerte gibt, wo er viel erklärt.
Ja, und dann gibt es eben Leute wie die beiden Klassik-Drastisch-Menschen, die ja mit ganz viel Emotion einem das nahebringen wollen. Und bei mir funktioniert das eben sehr gut. Das bringt mich auch wieder dahin, mehr Klassik hören zu wollen. Also würde ich auch sagen, es gibt eigentlich schon genug Bewegung. Man muss sich da keine Sorgen um die Klassik machen, ja, dass sie in diesem Elfenbeinturm vereinsamt. Das glaube ich auf keinen Fall. Einen interessanten Punkt aber, den wir wirklich vielleicht alle ändern sollten, ist, die Kultur nicht zu sehr zurückzudrängen in unserer Bildung und in den Schulen. Ja, das hat vorhin Ruth ja auch gesagt, dass man den Musikunterricht an Schulen stärken sollte, dass man eben den Kindern das früh genug mitgibt. Weil wenn ich mich jetzt erinnere, was ich alles an Mathe gehabt habe und wirklich nicht mehr brauche, was hätte ich alles für Kultur kennenlernen können, die jetzt wirklich ein Gewinn wäre?
Ja, und eine Sache ist bei mir noch hängen geblieben, nämlich, dass ich gemerkt habe, ja, wir haben sehr viel mit sehr vielen Männern gesprochen in dieser Sendung und das scheint mir auch noch so ein Ding zu sein. Also Igor Levit hat ja gesagt, eine Öffnung in Richtung diversere Kulturen, also Menschen, die aus anderen Ländern hierher kommen, denen müssen wir eine Bühne bieten. Aber wir brauchen, glaube ich, auch noch ein bisschen mehr Öffnung, was die ganze Geschlechterfrage angeht. Also klar, Frauen sitzen im Orchester und spielen Geige, aber wenn man dann in den Konzerthäusern oder ja auch vielleicht im Radio, wenn man da mal schaut, wer ganz vorne ist und wer da bestimmt und den Ton angibt, sind es doch noch sehr häufig Männer.
Na siehst du, da haben wir dann schon unser nächstes Thema auf jeden Fall, vielleicht nicht für nächste Woche, aber für demnächst irgendwann mal ein Thema daraus gewonnen. Für den Moment, ja, hoffen wir auf jeden Fall, dass wir es geschafft haben, euch Lust zu machen, loszugehen und ob jetzt im analogen oder digitalen Plattenladen Klassik neu oder wieder zu entdecken, wenn ihr sie nicht sowieso schon dauernd konsumiert.
Und wenn ihr dann schon mal auf Spotify seid, dann könnt ihr ja auch gleich noch lakonisch elegant abonnieren oder anderen Leuten das Ganze empfehlen, womit wir eine super Überleitung geschaffen haben.
Sehr elegant, dann müssen wir eigentlich fast nur noch sagen, ja, tschüss, bis nächste Woche. Tja, was machen Hochkulturmenschen, wenn ihnen langweilig ist?
Wie wäre es mit einem Spiel? Wem zuerst kein Komponist mehr einfällt, der hat verloren.
Wow, schieß los.
Brahms.
Beethoven.
Bach.
Goethe. Nein, Mozart.
Liszt.
Clara Schumann, um auch mal eine Frau reinzubringen.
Oh.
Der 100-Mark-Schein.
jetzt wird es schon schwierig. Ich gebe auf.